Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über 3 Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Das ist total spannend, weil die Emotionen, also die Gefühle, die werden pränatal angelegt. Ne? Also das Gehirn entwickelt sich spannenderweise auch durch Bewegung. Also der Embryo bewegt sich im Mutterleib. Mhm. Der schwimmt ja ganz viel rum. Mhm. Und der berührt dann immer die Gebärmutterwand. Ne? Mhm. Und diese Berührung stimuliert das Nervensystem, dass die Entwicklung des Nervensystems stattfindet. Das Gehirn dadurch auch. Ne? Also wenn das Kind sich nicht bewegen würde, wenn es Kataton wäre, also erstarrt wäre, würde es nicht sich entwickeln können, sozusagen. Und das ist total spannend. Also diese Bewegung ist wichtig. Mhm. Die Haut ist deshalb auch wichtig. Die Haut ist auch das erste Sinnesorgan, auch das größte überhaupt, was wir haben. Mhm. Und darüber entwickelt sich das Nervensystem und das Gehirn. Und das ist alles pränatal. Also die Gefühle, die ja darüber transportiert werden oder empfunden werden, die entwickeln sich pränatal. Ne?
Herzlich willkommen an dem Kaffeetisch bei Bettina Alberti. Wir sitzen in Mölln am See. Es könnte wirklich nicht schöner sein. Wir haben auch eine klitzekleine Reise gemacht, um hier sitzen zu dürfen und tatsächlich schon den schönsten Johannisbeer-Baiser-Kuchen bekommen.
Aus dem Garten.
Genau. Also, wir haben heute einen ganz hohen Gast. Wir haben ja gefühlt schon 3 Jahre versuchen wir, mit dir zu sprechen, liebe Bettina. Mit
das weiß Bettina aber vielleicht gar nicht, weil wir an Heiner Max rumgegraben haben.
Das ist der Mann von Bettina. Und also, ihr beide seid schon ganz lange im Gespräch und wir haben jetzt eine wirklich wundervolle Situation, weil Bettina sitzt bei uns am Tisch oder wir bei Bettina am Tisch. Mhm. Wir haben alles mitgebracht. Und der zauberhafte Heiner Max sitzt daneben, kann aber nicht mit uns sprechen, sondern der ist energetisch und live dabei und ich bin total gespannt. Das wird ganz schön. Also, liebe Bettina, ich stelle dich ganz kurz vor. Ich lese einfach nur den kleinen Absatz in deinem Buch oder was hier steht. Du bist Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin und tiefenpsychologisch orientierte Körpertherapeutin in eigener Praxis. So, das ist jetzt nur die klitzekleine Überschrift. Das, was uns am meisten gezogen hat, mich schon seit wirklich vielen Jahren, also als ich angefangen habe mit Therapie, bin ich da dann nicht drum rumgekommen. Und du hast 2 Bücher geschrieben und das eine wollen wir heute ein bisschen in den Fokus nehmen und das heißt, die Seele fühlt von Anfang an. Mhm. Und der Untertitel ist, wie pränatale Erfahrungen unsere Beziehungsfähigkeit prägen. Mhm. Und deswegen, also für diese Folge als Zuhörer, Zuhörerin, müsst ihr nicht schwanger sein. Ihr müsst auch noch kein Kind auf die Welt gebracht haben. Denn das Superspannende daran war für uns dass pränatale Erfahrungen
betreffen uns alle.
Ja, und haben mit unserer Beziehungsfähigkeit im gesamten Leben zu tun. Genau. So. Und da hat man echt das Gefühl, wer weiß das eigentlich? Mhm. Ne? Es ist ein Riesenfeld und fühlt sich immer noch an wie eine Nische, über die viel zu wenig gesprochen wird, und wir hatten echt das Gefühl, das ist wie das ABC. Also.
Nein, also ich erstmal herzlich willkommen, Bettina.
Vielen Dank.
An deinem Tisch, an deinem Garten,
danke.
An unserem Mikrofon.
Danke, Franziska und Mika.
Ja, gerne. Wir haben die, also tatsächlich muss ich gestehen, ich fühle mich schon sehr fortschrittlich, mit einer Doula jetzt in die Geburt zu gehen und in die Zeit danach. Du hast in dem Buch schon vor 20 Jahren davon geschrieben. Und wir haben beide das Gefühl, das Thema darf wieder an den Tisch und darüber darf gesprochen werden. Wie ist das Buch damals entstanden? Vielleicht fangen wir vorne an. Wie kam es dazu? Du hast im Vorfeld am Tisch bei dem Johannes-Baiser-Kuchen eben beschrieben, wie du das fühlen musst, wenn du über etwas schreibst und dass es dann ganz leicht geht und fließt. Also ich nehme an, das Buch war ganz leicht.
Ja, darüber hatten wir gesprochen, dass es dann leicht ist und fließt. Ich glaube auch, weil, das hast du auch gerade schon angesprochen, Franziska, der Untertitel ist ja, wie pränatale Erfahrungen unsere Beziehungsfähigkeit prägen. Mhm. Und die pränatale Zeit, also die Schwangerschaftszeit, die wir alle ja durchlaufen, ist eine Beziehungszeit, ist eine Zeit der Entwicklung vom Zeugung an bis zur Geburt. Und es ist eine Beziehungszeit. Und ich glaube selber, weil du das fragtest mit dem Schreiben, dass mir das Schreiben auch leicht fällt, weil ich ja für jemanden schreibe. Ich schreibe für einen Leser und eine Leserin. Das heißt, ich bin in dem Moment in Beziehung mit jemandem. Und das finde ich etwas Großartiges und etwas, ja, wo es sinnvoll ist, auch das zu tun. Und ja.
Aber das hat ja ganz viel auch mit deiner Erfahrung zu tun, weil du eben das Thema Bindung.
Genau.
Ja. Du wolltest, das verbindet uns vielleicht ein wenig. Ja. Wir haben halt ein großes Interesse an der an der Tiefe und an dem, wo wirklich, wo es wirklich herkommt.
Ja. Das Thema Bindung, Beziehung, genau, das ist für mich eigentlich ein Schwerpunktthema und auch ein, also gleichzeitig ein Hintergrund als auch etwas Umfassendes, auch in der psychotherapeutischen Arbeit. Und weil es geht in der Psychotherapie, es gibt es eine Gleichzeitigkeit, es geht ja immer in dem Begleiten von Therapeutin zum Klienten, sagen wir, Klienten, geht es immer um Beziehung auch, es ist ein Beziehungsmoment. Und die Themen, warum Menschen in Psychotherapie kommen, würde ich sagen, sind bei fast jedem sind es letztlich Beziehungsthemen, also entweder Erfahrungen, wo Beziehungen richtig verstört wurden oder zerstört wurden. Und deshalb ist das Thema Beziehung und Bindung eigentlich in jeder psychotherapeutischen Begleitung und nicht nur das, auch überhaupt, finde ich, im menschlichen Leben eins der wichtigsten Themen. Und du fragtest ja gerade, wie das Buch entstanden ist. Und ich war in der Zeit Kindertherapeutin, als ich das geschrieben habe. Ich habe auch viele Beispiele da drin aus der Kindertherapie und hatte eine Stelle bei der Stadt für Kinder, die so auffällig waren psychisch, dass sie in der Schule solche Schwierigkeiten hatten und dadurch Schwierigkeiten machten auch.
Und das war wann?
Das war 1986.
Mhm. Was darf ich einmal fragen, was Auffälligkeiten hieß damals? Also
entweder waren es Kinder, also es war von der ersten, vom Schulkindergarten an, also ab 5, also alles, was schon zur Schule gehörte, Schulkindergarten 5 bis 19 etwa, also in dem Spektrum, Altersspektrum. Das war eine Stelle für Einzelfallhilfe, also für Kindertherapie. Ich hatte eine Kindertherapieausbildung damals auch. Und auffällig im Sinne, entweder waren es Kinder, die nicht erreichbar waren, also die so wenig in der Lage waren, einem Schulalltag folgen zu können, aufgrund von Themen, die sie in sich trugen. Kann ich nachher noch ein bisschen erzählen vielleicht.
Ja, gerne.
Oder es waren Kinder, die sehr in einer Depression waren. Also hatte einige Kinder, die mutistisch waren, die sprachen gar nicht, ne? Die waren dadurch natürlich gar nicht in der Lage, mitzumachen oder teilzunehmen. Auch mit anderen Kindern sprachen sie nicht, mit den Lehrern sprachen sie nicht. Das sind dann schon gravierende Verstörungen auch, die so ein Kind in sich trägt. Und Oder es waren Kinder, die suizidal waren, gab es auch. Ne? Also die dann das erzählten eben und auch Lehrern erzählten, also wo die Lehrer.
In dem frühen Alter vor allen Dingen schon.
Nee, es war ja bis Schulende sozusagen. Es war eine Stelle von der Stadt, von der Schulbehörde, speziell für Einzelfallhilfe für Kinder, die in irgendeiner Weise nicht richtig beschulbar waren, also wo die Lehrer an ihre Grenzen kamen und oder die im Klassenverband, das nennt man dann ja so, nicht tragbar waren. Mhm. Das ist ein ganz unangenehmes Wort, finde ich. Ne? Mhm. Weil jedes Kind braucht es, getragen zu werden. Und dann hieß es ja, es ist nicht tragbar. Und dann wurde bei uns angerufen und dann sollten wir gucken, und was ist mit diesem Kind. Und dann gab es erstmal eine Diagnostik und dann wurden die Kinder halt, kamen die zum Teil in eine therapeutische Einzelbehandlung oder was wir manchmal auch gemacht haben, wir haben einfach eine Querversetzung gemacht in eine andere Klasse oder auch in eine andere Schule, weil deutlich wurde, dass das Gefüge so wenig tragfähig eben ist. Mhm. Also nicht, dass man kann sagen, das Kind war nicht tragbar, ja, man kann auch sagen, das System konnte nicht tragen, wie es war. Mhm. Und dann wurde eine andere Schule vielleicht gesucht oder auch eine andere Klasse einfach schon. Das half manchmal, reichte manchmal schon.
Aber immerhin war das ja schon, also jetzt mal aus der alten Zeit gesprochen, so alt bin ich auch noch nicht, aber war das immerhin schon mal Thema, dass sich um die Kinder gesorgt und gekümmert wurde?
Genau.
Denn ich würde jetzt mal mutmaßen, dass ähnliche Symptome auch meine Eltern, die sind Jahrgang 36 und 40, dass die ganz ähnliche Auffälligkeiten in ihren Klassen hatten.
Ganz bestimmt.
Und da war natürlich nochmal eine ganz andere.
Da wurde gestraft.
Genau.
Ne?
Ja.
Da wurde geschlagen. Es wurde noch bis 1969 durfte geschlagen werden in den Schulen. Mhm. Da war ich schon 9 Jahre alt. Ich habe es nicht erlebt zum Glück in meiner Grundschulzeit, aber bis 69 durften die Lehrer schlagen. Ne?
Ja, ja. War auch in meiner Schulzeit noch, das wusste jeder, also der und der Sportlehrer, der schmiss den Schlüssel.
Genau.
Und da wusste
das
jeder,
ja
ist ein
bei
alter
mir
Nazi.
Noch. Ja, das gab es selbst bei mir noch.
Da musste man die Hände hinstrecken, da wurde mit dem Zeigestock geschlagen. Und dadurch war natürlich, es heißt ja Zucht und Ordnung im Deutschen, auch ein spannendes Wort, ne? Zucht und
Ordnung. Spannendes Doppel auch.
Ja, Zucht und Ordnung. Und entsprechend waren die Kinder, die dann ähnlich verstört waren wie diese Kinder, die ich vielleicht begleitet habe, haben das nach innen genommen. Ne? Das war nicht anders, aber die haben es nach innen genommen. Mhm. Weil die Strafe doch so stark war, dass sie das sich nicht trauen konnten, das nach außen. Oder nur begrenzt, würde ich sagen. Gab es sicher mal auch, aber eher mit sehr viel Angst natürlich dann.
Ne? Beziehungsweise, wir waren ja vorhin bei dem, wie die Erfahrung, die pränatale Erfahrung unser eigenes Leben prägt, waren im Zweifel die Eltern, die noch geschlagen wurden mit dem Rohrstock, die Eltern von den Kindern, die dann vielleicht bei dir da 1986 die Auffälligkeiten entwickelt haben.
Und wenn man dann die Anamnesen machte, auch mit den Eltern, also über die Entwicklung des Kindes, das haben wir dann ja auch gemacht, wenn es möglich war. Manchmal war es auch nicht möglich, mit den Eltern zu sprechen oder nur ganz rudimentär, weil die selber so verstört waren, habe ich auch erlebt, dass es dann Mütter gab, die selber kaum sprechen konnten über sich oder nicht reflektieren konnten oder wenig erzählen konnten. Aber die das konnten, also wo man eine Anamnese machen konnte, gab es oft schon so einen Verlauf, dass man merkt, diese Entwicklung von dem Kind, also hat eventuell, also zum Teil war das so ganz früh angefangen und eben auch schon pränatal angefangen, dann in der Schwangerschaftszeit schon. Und dass die Mütter keine Unterstützung hatten, dass es schwierige Lebensbedingungen waren, dass sie Kinder im Grunde schon vorgeburtlich Belastungen erlebt haben. Und wir haben auch in unserem Berufsverband damals, in dem ich war, Heiner auch, hatten wir sehr früh einen Fokus auch auf diese pränatale Lebenszeit und hatten Kollegen, die auch in dieser ISPPM, das ist die Internationale Gesellschaft für Prä- und Perinatale Medizin und Psychologie, die gibt es auch noch, also die ist auch sehr aktiv noch. Heiner war dann eine Weile auch im Vorstand. Die sind sehr aktiv und die war damals auch schon sehr aktiv. Und da gab es viele Kollegen, das war damals noch sehr neu, so dieses Ganze, und Ludwig Janus war einer unserer Lehrer an der Stelle auch, der ist Psychoanalytiker aus Heidelberg.
Der hat das Vorwort geschrieben.
Genau, der hat das Vorwort auch geschrieben. Der war so ein Pionier und hat das so reingetragen in die Wissenschaft, in die Gesellschaft, hat viele Bücher geschrieben und hat sich da sehr, sehr drum bemüht und das auch ganz toll gemacht. Also
Ja, das finde ich. War jetzt schon halt meine Frage. Das ist jetzt herrlich, weil du hast die Frage, die ich nicht gestellt habe, schon beantwortet. Also läuft bei uns, würde ich sagen. Weil das war wahrscheinlich total exotisch und irgendwie auch gefährlich. Also gab es auch Gegenstimmen, weil es hat ja dann ganz viele Jahre war es ja anders. Und also vor dem Nationalsozialismus war es ja jetzt auch nicht so, dass das Kind wirklich als Seele.
Ich zitiere kurz eine Stelle aus deinem Buch, liebe Bettina, wo früher der Embryo und Fötus als Zellhäufchen betrachtet wurde. Es herrschte die Vorstellung, das vorgeburtliche Kind sei blind, taub und gefühllos, entpuppte sich nach heutigem Wissensstand als kleines, kompetentes, menschliches Wesen.
Genau. Was schon fühlt, was schon wahrnimmt, was schon verarbeitet, was auch Erfahrungen speichert, das weiß man heute alles. Ne?
Aber das stelle ich mir eben damals.
Aber 2005 gab es doch schon auch, also 86, als ich da Kindertherapeutin war. Aber das Buch ist ja von 2005. Mhm. Also wir hatten auch einen großen Kongress. Da war Heiner auch maßgeblich beteiligt dran an der Organisation und an der Kreation. 2002, Embryologie, Therapie und Gesellschaft, wo ganz viele Fachleute, auch aus USA, auch die was zu sagen hatten dazu, aus anderen Ländern zusammenkamen, aus Holland, aus Ungarn, Raffaele. Die kamen da zusammen und haben so das, 4 Tage war das, oder 5 Tage, und haben das Wissen zusammengetragen sozusagen. Ne? Und da gab es schon, das war 2002, da gab es schon eine Menge Wissen und auch eine Menge Akzeptanz. Es war aber trotzdem noch, sagen wir mal, in der Schulpsychologie, nenne ich das jetzt mal, noch nicht so, oder auch in der Medizin, ne? Also in der Gynäkologie zum Beispiel. Ich weiß noch, dass ich auf einem Gynäkologenkongress hatte ich eine Einladung dann mit einem Vortrag. Das war, muss 2007 oder 2006 gewesen sein, dann so ein Nobelkongress, wie die Ärzte das eben so machen, in so einem Nobelhotel und ganz toll und mit super Ausstattung. Und da hatte ich diesen Vortrag dann über die Embryologie und die frühe Lebenszeit und man macht es ja an sich dann so als Referent, danach ist Raum für Diskussion, für Fragen. Mhm. Und dann war Schweigen, nur Schweigen. Oh, wow. Es hat niemand was gesagt. Okay. Und das fand ich sehr interessant. Und
was war dein Gefühl dabei?
Mein Gefühl war, dass das für die so fremd war. Okay. Also es war für die so fremd, also diese Herangehensweise, dass der Embryo und der Fötus eben ein fühlendes und auch ein beziehungsfähiges Mensch, werdender Mensch ist oder Mensch ist, nicht werdender Mensch ist, vor der Geburt schon, und dass die, vor allem, dass die Bedingungen für die Eltern, also für die Mütter und auch für den Vater, die Lebensbedingungen so eine große Rolle spielen auch für die Entwicklung. Also das ist, glaube ich, inzwischen wird mehr darauf geachtet auch, ne? Wird auch mehr gefragt, wird mehr, glaube ich. Also weiß es nicht so genau, aber kriege ich so ein bisschen mit, wenn ich, weiß nicht.
Beides, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist beides
dabei. Dass es mehr im Bewusstsein ist. Ne?
Aber du kannst es ja live berichten.
Also live berichten, spürbar, dass das ein Wesen von Anfang an, von Tag Null ist, auf jeden Fall 100%.
Ja, aber auch was im Außen, was genau, du bekommst, was an Fragen kommt. Ja.
Der Kontakt auch, also wenn Kinder spielen auf der Wiese und da ist lautes Kindergeschrei, dann ist im Bauch auch Highlife und Konfetti. Also da ist immer eine Resonanz. Das ist ganz lustig. Nicht nur auf Essen und Trinken. und was die Fragen angeht, würde ich sagen, dass es sehr gemischt ist. Also, dass es sehr darauf ankommt, wo man fragt. Also, ist man jetzt bei einem klassisch, also bin ich bei einem klassisch, ja, ich will mich da jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster legen. Also ich würde mal sagen, es gibt das Lager klassisch Diagnostik und es geht jetzt um irgendwie
Herztöne.
Genau.
Durchblutung.
Da ist es dann vielleicht nicht, bin ich dann nicht so richtig mit. Mhm. Und bei dem anderen wird schon mal mehr, die Frage kommt, wie ist der Stress für die Mutter? Aber kann die werdende Mutter das in dem Moment wirklich beantworten in vollem Bewusstsein? Das weiß ich gar nicht so.
Ja, ich würde sogar eher sagen, gar nicht nur, wie ist der Stress, erstmal, wie sind die Bedingungen für die Mutter? Ne?
Ja.
Wie sind die Lebensbedingungen? Was erlebt sie? Also, oder beide
Eltern? Das ist aber, das ist eine Checkbox in einer Abfrage.
Ja, klar.
So, ich würde sagen, ich suche mir das aktiv. Also ich suche mir als werdende Mutter Räume, in denen ich darüber sprechen kann und mich da austauschen kann. Und ich suche mir aktiv Menschen, die mich danach fragen, damit ich das reflektieren kann. Ist das schon so weit integriert, dass das Standard ist, das glaube ich nicht.
Ich weiß auch noch, als ich, meine Tochter ist 1990 geboren und dann war ich bei der U1, ne, wir wohnten auf so einem Dorf damals, hier nicht so weit von hier, dann war ich bei der U1, bei der Kinderärztin, das war ja 1990 immerhin schon, ne? Mhm. Und die sagt dann zu mir, als sie fertig war, fangen Sie bloß nicht diesen Quatsch an und gehen Sie immer hin zu Ihrem Kind, wenn es schreit. Okay. Und ich war völlig perplex.
Oh mein Gott.
Ich habe erstmal einen Schreck gekriegt. Dachte, oh, Wahnsinn. Was ist denn das jetzt hier für eine Botschaft?
Und vor allem,
ich meine, ich war jemand, der viel Wissen hatte darüber und der da, ne? Aber dann dachte ich, oh Gott, die vielen Frauen hier auch auf dem Dorf und in den Nachbardörfern, sie war auch die einzige Kinderärztin so im näheren Umkreis sozusagen. Dachte ich, das ist aber ganz schön heftig, wenn sie das jeder Frau jetzt mitgibt. Ne? Hm. Als beim Rausgehen so ungefähr, fangen sie bloß nicht diesen Quatsch an.
Naja, dieser Satz, also meine Tochter ist geboren 2015 und 2017 mein Sohn. Und der Satz, dass das Schreien die Lunge stärkt, der ist jetzt nicht so weit. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, in welchem Kontext, aber er ist auf jeden Fall präsent in meinem Feld so gewesen.
Ja.
So, und du verwöhnst das selbst. Die Grenze ist es ja auch eine dünne Linie zwischen, wann ist es, also viele sprechen ja von diesen Helikoptern heute und zu sehr immer hinterher und jeden, du hast das vorhin am Telefon gesagt, jetzt dieser, jeden Popel irgendwie im Taschentuch nochmal dreimal begucken und auf WhatsApp der Freundin schicken.
Ja, mit 10 Jahren.
Also, wo ist da, wo ist die, gab es so ein lustiges Insta-Video, möchtest du die Paprika rot, gelb, grün oder orange und möchtest du sie in Streifen, in Sternchen, in Kreise oder in Kringel geschnitten? Und
gekocht oder gegart oder gebraten?
Genau, also man verliert sich da. Wo ist da die Grenze, die Linie?
Klar, ja. Aber das ist sozusagen überhaupt, sag mal, das ist ja, was wir jetzt als Thema haben, das ist von dem anderen Buch, was ich ja geschrieben habe. Also wo kommen wir her, was diese emotionale Haltung angeht, der Seele gegenüber. Ne? Es gibt eine Haltung der Seele gegenüber.
Titel, dein anderes Buch heißt Seelische Trümmer, geboren in den 50er und 60er Jahren. Die Nachkriegsgeneration im Schatten des Kriegstraumas.
Genau. Und es ist eben dann nicht nur das Kriegstrauma, also was die 50er, 60er von den Eltern zum Teil transgenerational übernommen haben oder vermittelt kriegten. Es sind eben die NS-Paradigmen auch. Ne? Und die NS-Paradigmen waren nochmal ein Stück verschärft. Es gab ja immer schon diese preußischen Erziehungsparadigmen, die auch schon sehr hart waren. Und die NS-Paradigmen haben das im Grunde nochmal total verschärft. Nochmal.
Magst du ein paar Beispiele?
Ja, zum Beispiel, dass Gefühle von Kindern oder Jugendlichen nicht beachtet wurden, dass sie nicht zählten. Es gibt dieses wunderbare, in Anführungsstrichen sage ich jetzt sarkastisch, wunderbare Buch von Johanna Harer, die war Lungenfachärztin, hatte selber Zwillinge und die hat ein Buch geschrieben, das hieß Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Das war ein Erziehungshandbuch und das wurde vom Propagandaministerium an jede werdende Mutter im Dritten Reich geschickt. Und da, also es gibt so einen Artikel von Sigrid Chamberlain darüber, eine ganz gute Soziologin, die nennt dieses Buch Anleitung zur Kaltherzigkeit. Und wenn man es liest, ich habe es mal gelesen im Original, ist es auch so. Es ist eine Anleitung zur Kaltherzigkeit. Ne? Und es geht darum, dass die Gefühlswelt des Kindes, des neugeborenen Kindes schon, dass die Gefühlswelt nicht beachtet wird und nicht respektiert wird und nicht toleriert wird und vor allem nicht beantwortet wird. Wir brauchen aber Resonanz. Also wenn wir einen Gefühlsausdruck zeigen oder als Menschen in Beziehung sind, brauchen wir Resonanz. Und das ist wie eine Grundnahrung im Leben sozusagen. Also ein Baby, ein Kind, das Baby hat eine unglaubliche Fähigkeit. Es kann kommunizieren über seinen Gefühlsausdruck, über seine Stimme, über seine Mimik. Es ist eine unglaubliche Fähigkeit, die hat die Biologie uns mitgegeben. Ein Baby kann schon, ein Neugeborenes kann schon kommunizieren. Man sieht das bei frühgeborenen Kindern, die kommunizieren, die machen Augenkontakt, die machen, die lächeln, die oder weinen, dann verziehen ihnen das Gesicht und es ist ja eine Fähigkeit, die wir haben. Ne? Und die braucht Resonanz. Und wenn sie Resonanz kriegt, dann fühlen wir uns sozusagen im Kontakt und dann entsteht auch Sicherheit. Dann entsteht emotionale Sicherheit.
Ne? Und daraus entsteht später die Bindung, von der du...
Daraus entsteht Bindung oder es ist eine Bindungssprache, könnte man sagen. Mhm. Daraus entsteht Bindung, ist eine Bindungssprache und das ist etwas, was die Natur uns wunderbarerweise mitgegeben hat. Ne? Und dann kommen sozusagen Menschen mit Ideen und vor allem mit Kontrollideen und Machtideen und meinen, dass sie das kappen könnten sozusagen. Und so war das mit diesem Buch. Also das Schlimme ist eben, das wurde an jede Mutter verschickt. Mhm. Also wenn man sich das vorstellt heute, jede Mutter kriegt im Briefkasten einen Erziehungsratgeber.
Ja, also wenn es dein Buch wäre.
Ja, aber auch das würde ich nicht richtig finden, weil es wurde einfach verschickt. Es war nicht, die Leute haben nicht gesagt, ich möchte das lesen, sondern ja. Es wurde einfach verschickt. Das Vorwort war an meinen geliebten Führer. Also es war Adolf Hitler gewidmet auch noch, das Buch. Mhm. Und da sind zum Beispiel, ich sag mal, ein Satz, ein Zitat, ich habe es ja mal gelesen. Das Kind hat vom ersten Lebenstag an zu lernen, dass etwas einmal Gesagtes befolgt werden muss. Das ist ein Satz von Johanna Harrer in dem Erziehungshandbuch, ne? So, zum Thema Gehorsam. Hat vom ersten Lebenstag an zu lernen.
Ne? Zu gehorchen.
Befolgt werden muss, ja. Das ist vom ersten Leben, etwas einmal Gesagtes muss befolgt werden. Vom ersten Lebenstag an.
Ne? Okay, du schläfst durch.
Du schläfst durch, zum Beispiel. Ne?
Tag 1.
Oder ich bin jetzt müde. Wenn das Kind weint, ohne dass es jetzt ersichtlich nass ist oder es wurde ja gefüttert, gab jetzt einen Rhythmus alle vier Stunden, oder ganz ersichtlich die Fütterungszeit schon längst ist, wenn das Kind weint, wird es in einen Raum verbracht und erst wieder hervorgeholt, wenn es still ist. Das sind Originalsätze von Johanna Harrer, ne? Oder ein Kapitel geht an die Großeltern, über die Großeltern. Da steht dann so ein Satz drin. Liebe Mutter, pass bloß auf, wenn die Großmutter ins Haus kommt. Sie wird das Kind verhätscheln und wiegen und verzärteln. Und alles, was du bisher dich bemüht hast, wird umsonst gewesen sein. Also das sind Sätze von Johanna Harrer. Und ich sage nur, deshalb heißt es Anleitung zur Kaltherzigkeit. Und ich habe ja viele Vorträge gemacht zu diesem Nachkriegszeitthema und an der Stelle, ich zitiere das oft auch, weil ich es so prägnant finde, habe ich oft die Leute gefragt, kennt jemand von Ihnen das Buch noch? Und dann haben sich immer ganz viele gemeldet. Ja, das stand bei uns im Bücherschrank. Das stand, also in den 60er, 70er Jahren noch. Das Buch wurde bis 86 verkauft. Bis 1986 war die letzte Auflage. Wahnsinn. Muss man sich auch mal vorstellen.
Ja, und da ist einfach wichtig, das mal durchzuholen.
Ja, und dann wundert man sich nicht, wenn dann meine Kinderärztin damals, 1990, sagt, fangen Sie bloß nicht diesen Quatsch an und gehen Sie zu Ihrem Kind, wenn es schreit. Das ist Original-Fortsetzung.
Ja,
und das ist eben Missachtung der Seele und Missachtung der Gefühlswelt und dadurch Missachtung von Bindung und letztlich Missachtung von Schöpfung, finde ich.
Woher hast du die tiefe Anbindung an die Schöpfung wahrscheinlich?
An die Schöpfung?
An der Stelle, dass du... Wenn, auch wenn dir eine, ich sag mal, wir sind ja nun ein sehr pauschal gesagt, auch autoritätshöriges Volk, ganz, ich weiß es nur, pauschal gesagt, und Ärzte, denen schenken wir viel,
Vertrauen.
Und nun hattest du schon sehr viel eigenes Wissen und nichtsdestotrotz, woher kommt deine tiefe Anwendung an
die Stelle? Ich habe viel Wissen und natürlich viel über die Begegnung mit anderen Menschen, also über diese psychotherapeutische Arbeit ist es ja immer eine Begegnung, also wo man ja jenseits von Regeln und Normen und übermittelten Aufträgen in Begegnung kommt in der Psychotherapie, wenn es sollte jedenfalls so sein, ist eigentlich auch so. Ne? Das habe ich übrigens in der Kindertherapie auch so erlebt. Also die Kinder wussten immer, egal wie alt die waren, die wussten immer von der ersten Stunde an, das ist ein Raum, wo ich mit meiner Seele sein kann. Ne?
Wo ich sicher bin.
Ja, wo ich das zeigen kann. Das haben die sofort gewusst. Das ist hier keine Schulstunde, das ist hier kein Erziehungsprogramm. Also es war enorm. Das erlebe ich jetzt manchmal noch. Also ich hatte vor kurzem noch mal ein vierjähriges Kind. Ich mache jetzt fast nur noch Erwachsenentherapie. Hatte ein vierjähriges Kind, also die Tochter von einer Klientin, das Kind war an einer frühkindlichen Schizophrenie erkrankt, was ganz selten ist. Ne? Also war auch gefährdet, weil sie sehr paranoid war und man die Sorge haben musste.
Ganz kurz vielleicht in ein, zwei Sätzen den Begriff Schizophrenie für alle, die das nicht kennen.
Schizophrenie ist eine psychotische Erkrankung, also mit dem Merkmal, dass man die Realität nicht mehr einordnen kann, dass es Vorstellungen gibt über die Realität, zum Beispiel das Paranoide Schizophrenie, war bei ihr auch dass man sich zum Beispiel verfolgt fühlt, ne? Mhm. Obwohl eigentlich real kein Verfolger da ist, im Raum ist. Ne? Das wäre eine klassische psychotische Erleben, dass man etwas wahrnimmt, etwas sieht, was nur in der inneren Realität existiert, aber nicht in der Außenrealität existiert. Und das war bei ihr auch eine Gefährdung, weil man sie dann, also Menschen, die paranoid sind, können aus dem Fenster springen, weil sie meinen, sie werden verfolgt. Oder ja. Sie können plötzlich auf die Straße laufen, weil sie meinen, jemand ist hinter ihnen. Und das war bei diesem Mädchen auch so. Und die hatte das nach einer sehr schwierigen Geburt, war die ein ganzes Jahr im Intensivstation. Ne? Wow. Also teilweise Brutkasten, dann Intensivstation, war immer zwischen Leben und Sterben. Und die ist in die Stunde gekommen, also mit der Mutter zusammen. Und ich habe dann noch so ein paar Spielsachen, habe so einen großen Teddy und einen kleinen Teddy. Und ich wusste ja auch um ihre Geschichte, von der Mutter her. Und sie hat vom ersten Moment an nur Geburt gespielt, nur. Sofort. Hat sofort großen Teddy, kleinen Teddy, hat mich sofort eingebunden. Ne? Und ich gehe dann immer in der Kindertherapie, geht man dann mit in dem Spiel. Mhm. Und man verbalisiert dann die Gefühle des Kindes. Das ist das Therapeutische. Man spielt nicht einfach, sondern man spielt mit, aber man verbalisiert dann immer therapeutisch, was man emotional spürt bei dem Kind. Ne? Beim sagt man, oh, jetzt ist der kleine Teddy aber total traurig. Ne? Oh, die Mama, ja, die Mama ist gerade weg. Also man verbalisiert das. Ne? Das muss aber schlimm sein für den kleinen Teddy. Also so macht man das in der Kindertherapie, ne? Damit das Kind lernt, die Emotionen zu. Das passt ja zu eurem
total schön.
Thema, ja, Gefühl, ja, ja. Wie hieß das?
Gefühls echt.
Genau. So ist das Prinzip in der Kindertherapie. Das ist die Aufgabe des Therapeuten. Also man geht im Spiel mit, aber man begleitet es emotional über das Verbalisieren. Ne? Jedenfalls hat sie vom ersten Moment an immer Geburt gespielt. Das war total spannend. Und ganz rührendes Mädchen. Und was noch nach der dritten Stunde, saß ich am Tisch und hatte meinen Kalender da, weil ich geguckt habe wegen Terminen. Und dann kommt sie, setzt sich neben mich mit 4 Jahren. Alberti, ich will noch einen Termin. Also sie wusste genau, sie hat hier einen Raum. Und so habe ich das immer erlebt. So habe ich das immer erlebt bei jedem, mit jedem Kind. Also dass sie auch mit den 6-Jährigen. Dass sie wussten, sie haben hier einen Raum, der ist anders als Schule oder als Kindergarten oder als. Ne? Also es geht hier um Emotionen, um Gefühle, um Gefühlswelten, ne? Die man hier.
Und um die sein dürfen.
So wie sie sein dürfen. Und die verstanden, irgendwie verstanden werden. Die verstanden werden können. Mhm. Ja. Das hat sich dann ganz gut entwickelt mit ihr. Also sie ist dann auch eingeschult worden mit 6. Sie war nochmal im Kinderzentrum dann mit der Mutter und so eine Einrichtung, wo viel Diagnostik gemacht wird, auch therapeutische Interventionen. Und dann konnte sie auch eingeschult werden. Also ich habe das nochmal ein bisschen
mitbegleiten dürfen. Aber was für ein Segen, dass die Mutter auch gekommen ist.
Ja, es war ein Segen. Ja, ja. Es war ein großer Segen. Ja, es war sehr rührend. Das war meine letzte Kindertherapie-Erfahrung. Oh. Das war jetzt vor 2 Jahren. Mhm. Ja, ja. Ich arbeite ja mit Erwachsenen vor allem.
Wobei die den Raum wahrscheinlich auf die gleiche Weise schätzen,
die Erwachsenen. Die Erwachsenen, ja. Genau. Die haben ja auch ein inneres Kind.
Ach so.
Und oft geht es um das innere Kind.
Ach so.
Ja, ja. Aber es ist natürlich immer der Erwachsene dabei. Und der ist ja auch im Fokus dann. Und die Kinder sind ja wirklich Kinder. Ne? Und die, naja. Ich habe auch in dem Buch ja Seele fühlt von Anfang an, aber ich habe ein längeres aus der Kindertherapie, ein längeres Fallbeispiel. Ne? Mhm. Da ist der Titel, wenn ich mein Herz lebendig mache, muss ich vielleicht sterben, heißt das Kapitel, was mich jetzt erinnert. Aber das ist eine längere, von einem 6-jährigen Jungen, eine längere Fallbeschreibung auch, ne? Über einen Jungen, der sollte eingeschult werden und war klar am ersten Schultag schon, der ist nicht schulfähig, weil der überhaupt keinen Kontakt machen konnte. Also der saß dann irgendwo und redete irgendwas vor sich hin oder in die Klasse rein oder konnte auch nicht aufnehmen, was hochintelligentes Kind, also war nicht behindert, war aber psychisch irgendwie sehr verstört. Und da ist zum Beispiel eine Geschichte, dass die Mutter in der Schwangerschaft drogenabhängig war. Mhm. Und das wäre so ein pränatales Thema. Der hatte dann nach der Geburt natürlich einen Entzug auch. Mhm. Also die Mutter war heroinabhängig. Mhm. Die Mutter ist dann auch, als er 2 war, hat die Familie verlassen. Also da gab es mehrere Themen dann. Er hat dann mit Vater und Großmutter gelebt. Mhm. Und der hat zum Beispiel, habe ich da auch beschrieben in dem Buch, in jeder Stunde, ich glaube wahrscheinlich von der 2. Stunde an, aber ganz schnell, hat er immer Sterben gespielt. Und zwar musste ich ihn immer töten. Das war das Spiel. Ich muss sie töten. Jede Stunde.
Und auf verschiedene Arten?
Auf verschiedene Arten und Weisen. Immer verschiedene Arten.
Das heißt, wahrscheinlich hat die Mutter
vergiften, meistens vergiften, ertränken, irgendwie ersticken. Irgendwie, ich musste ihn immer. Das war immer das Spiel. Und ich weiß, dass er irgendwann mal, das war dann schon ein Fortschritt, da merkte man, wie die Reflexion anfing, die Verarbeitung anfing, hat er dann mal gesagt zu mir, wir haben uns geduzt auch mit den Kindern, mit den Kleineren. Du weißt aber, dass du mich nicht wirklich töten sollst. Ne? Und er hat das Ganze oft auch andersrum gemacht, dass ich musste dann ihn spielen und er hat mich dann getötet. Und dann
also die Geschichte Stunde, dahinter ist Stunde. Wahrscheinlich, dass die Mutter in der Schwangerschaft versucht hat, das abzubrechen.
Ja, und auch die Vergiftung durch das Heroin. Also es geht ja auch aufs Kind dann, also auch die Vergiftung. Und dann der Abbruch natürlich dann nach, dass sie dann ganz weggegangen ist im Grunde. Ne? Und ja, es war eine sehr spannende Therapie. Und dann hat er irgendwann gesagt, deshalb heißt das Kapitel so, da war es gerade so, dass er gespielt hat, dass er eingemauert ist. Also ich musste ihn einmauern. Mit so Kissen und so, Kissen, und wir hatten Spieltherapiezimmer, hatten immer alle Materialien, das ist total schön. Musste ich ihn einmauern und dann hat er gesagt, mir geht's ganz schlecht und ich muss sterben und ich kann gar nicht leben. Und dann habe ich gesagt, wir können ja mal gucken, was könnte denn helfen. Und dann hat er gesagt, das ist ein 6-jähriger Junge, wenn ich mein Herz lebendig mache, dann muss ich vielleicht sterben. Das bedeutet in Übersetzung, dann fühle ich das, wenn ich mein Herz lebendig mache, fühle ich das, was
den
war,
Schmerz.
Den Schmerz, und den kann ich nicht überleben. Das heißt es in der Übersetzung.
Genau.
Und dann habe ich gesagt, oh, wir können ja mal gucken, was dem Herz helfen könnte, dass es vielleicht doch überleben kann. Und dann haben wir ein Spiel entwickelt. Und ab da war eine Wendung in der Therapie. Dann ging es plötzlich darum, wie kann man überleben?
Wie kann man das Herz heilen? Dann
ging es noch 2 Jahre weiter, wie kann man überleben? Wie kann man das Herz heilen? Ja.
Also weiß, was so viel erlebt hat schon.
Ja, weil es so viel erlebt hat.
Und da reden wir von der...
Und ich weiß auch, unsere letzte Stunde war, weil es ging oft auch um Vergiftung, dann in den Spielen, unsere letzte Stunde haben wir Spaghetti gekocht. Wir hatten so eine kleine Küche bei uns in einem Gruppenraum in der Praxis. Und dann haben wir Spaghetti gekocht und haben beide gegessen und wir durften beide leben bleiben. Und das war dann so ziemlich das Ende auch. Und dann ging es ihm nachher auch richtig gut. Dann hat er sich der Lehrerin angeschlossen, der Klassenlehrerin. Die war unheimlich nett dann. Und also er wurde dann eingeschult ja auch. Und es war eine ganz, ganz berührende Therapie. Und diese mit dem Herz, also das ist ja eine Energie. Also es ist wir sagen ja, das Herz ist unser Gefühlszentrum. Ne? Sagen wir so im allgemeinen Sprachgebrauch. Ne? Kann man jetzt natürlich neurobiologisch sagen, nein, das stimmt gar nicht. Das ist unser Gehirn, limbisches System und so. Ne? Aber so wie wir das wahrnehmen, ist eigentlich unser Herz, unser Gefühlszentrum. Ne? Also wir sagen, das Herz tut weh, wenn wir Kummer erleben. Ne? Wir erleben Druck auf dem Herz, wenn wir traurig sind. Ne? Also wir spüren es im Herz. Von daher ist das Herz durchaus, auch wenn die Gefühle im limbischen System ihren Ursprung haben, aber sagt man neurobiologisch. Ne?
Ja, vielleicht werden sie da verarbeitet.
Vielleicht werden sie da verarbeitet, genau. Vielleicht haben sie ihren Ursprung ganz woanders. Ne? Und das vielleicht nochmal was, das kann ich vielleicht nochmal sagen, auch von der pränatalen Entwicklung. Ne?
Ja.
Das ist total spannend, weil die Emotionen, also die Gefühle, die werden pränatal angelegt. Ne? Also das Gehirn entwickelt sich spannenderweise auch durch Bewegung. Also der Embryo bewegt sich im Mutterleib. Der schwimmt ja ganz viel rum. Und der berührt dann immer die Gebärmutterwand. Ne? Und diese Berührung stimuliert das Nervensystem, dass die Entwicklung des Nervensystems stattfindet und das Gehirn dadurch auch. Ne? Also wenn das Kind sich nicht bewegen würde, wenn es Kataton wäre, also erstarrt wäre, würde es nicht sich entwickeln können sozusagen. Ne? Und das ist total spannend. Also diese Bewegung ist wichtig. Die Haut ist deshalb auch wichtig. Die Haut ist auch das erste Sinnesorgan, auch das größte überhaupt, ne, was wir haben. Und darüber entwickelt sich das Nervensystem und das Gehirn. Und das ist alles pränatal. Also die Gefühle, die ja darüber transportiert werden oder empfunden werden, die entwickeln sich pränatal. Ne? Und man sagt auch so in der Pränatalpsychologie, dass der Embryo, der Fötus, auch schon sich in Gefühlen einübt. Ne?
Ja.
Also das pränatale Kind kann auch schon das Gesicht verziehen, kann auch schon lächeln, kann auch schon es lutscht ja auch am Daumen, also es kann saugen, es übt saugen, es ist total spannend. Ne? Also
ich würde das auch, ich habe so ein, zwei Situationen gehabt, da bin ich ein bisschen in so emotionalen Stress geraten und ich spüre das dann an dem Kind.
Ja.
So, das spiegelt das also sofort. Das ist eigentlich, also für mich ganz wertvoller Spiegel, weil ich merke, dass ich kann das zwar aushalten und ich merke aber jemand anders in mir gerade nicht.
Ja.
So, und eigentlich kann ich es wahrscheinlich dann auch nicht aushalten. Ja. Ich spüre es nur dann in dem Moment.
Genau. Und das ist natürlich gut, das zu spüren. Ne? Und dann wird das Kind ja auch wahrgenommen, das ungeborene Kind wahrgenommen. Und dann kann man ja auch wieder reagieren. Und dann kommt diese Resonanz, über die wir sprachen. Ne? Dieses Resonanzphänomen, ne? Die so wichtig ist. Ne? Vielleicht legst du dann Hand auf den Bauch oder sprichst mit dem Kind. Ne? Und das wird ja aufgenommen. Ne? Das Hören, der Hörsinn ist im fünften Monat wird er ausgebildet. Ne? Also die Stimme der Mutter ist ganz spannend. Also es gibt Studien mit frühgeborenen Kindern, denen man im Brutkasten, wenn man denen die Stimme der Mutter vorspielt, also man wegen sechs Monatskind, beruhigt das Kind sich, weil es das wiedererkennt. Ne? Und dann gibt es eine spannende Studie, wenn man einer chinesischen Mutter, selbst wenn es dann nicht die Stimme der Mutter ist, wenn man einem chinesischen Baby eine chinesische Stimme vorspielt, auch von jemand anders. Also beruhigt Sprache. Es sich mehr als eine deutsche oder wenn man einem deutschen Baby, frühgeborenen Kind, was Deutsches vorspricht und nicht was Französisches. Ja, das heißt, das erinnert es schon. Ne? Also es erinnert schon die Modulation, schon die Klangfarbe.
Ne? Sehr spannend.
Aber am besten ist natürlich die Stimme der Mutter. Das macht man bei frühgeborenen Stationen auch, ne? Dass man das aufnimmt. Die Stimme der Mutter, die Mutter erzählt dann was oder singt was und dann spielt man das dem Baby vor, und dann dem Neugeborenen, dem Frühgeborenen und dann beruhigt sich der Herzschlag, kann man richtig messen. Das ist total spannend. Ne?
Da ist ja zum Glück auch super viel passiert.
Ich wollte gerade sagen, also da ist ja wirklich, ja.
Zum Glück. Zum Glück. Kangarooing auch, ne?
Ja.
Die Frühgeborenen, dass das Kind, ne, so rausgenommen werden kann, der Mutter auf den Bauch gelegt wird, ne? Nennt man Kangarooing. In den Kängurubeutel kommt nochmal.
Ich habe noch mal eine Frage, die dann nicht so vorgeburtlich ist, aber ob da auch die Wurzeln liegen, weil du eben das so beschrieben hast, dass das Kind seine Gefühle, also unter anderem seine Gefühle entwickelt durch die Bewegung im Mutterleib. Und siehst du da auch einen Zusammenhang zu dann, wenn das Kind oder schon größer ist, dass er Bewegung eigentlich an so vielen Stellen auch heilt oder in eine Heilung kommt. Emotion ist ja auch Energy in Motion. Also ist da dann die Wurzel schon aus dem Mutterleib?
Ja, also Bewegung und Nervensystem hängen zusammen. Ja. Und Nervensystem und Gefühle hängen zusammen. Also die Gefühle werden ja über das Nervensystem wahrgenommen. Also wenn wir keine Nerven hätten, würden wir keine Gefühle empfinden können. Und das wird ja über die Nerven wahrgenommen und die sind die Transporteure sozusagen der Gefühle wieder, des Seelischen in dem Sinne. Und ohne Bewegung im Mutterleib, also wenn das Kind sich nicht bewegt, entwickelt sich nicht das Nervensystem und auch nicht das Gehirn. Ne? Und ich würde sagen, das kennen wir auch alle als Erwachsene. Also dass Bewegung, das machen wir auch instinktiv. Oder Tiere machen das auch. Ne? Man hat sich erschreckt und dann schüttelt man sich. Ne? Man bleibt nicht starr. Gut, wenn man einen dollen Schreck hat, bleibt man auch starr durch den Schock. Aber wenn es möglich ist, ganz instinktiv, stehen wir auf und schütteln uns. Ne?
Und, ja.
Oder wir gehen in Bewegung oder wir machen einen kräftigen Spaziergang. Oder es gibt so dieses einmal im Block gehen.
Genau.
Ne? Einmal im Block gehen, dann ist erstmal wieder ein bisschen besser.
Ja.
Oder einmal tief durchatmen. Ne? Dann ist erstmal einmal Luft schnappen gehen. Das ist auch so was. Ich gehe Luft schnappen, aber man sagt, ich gehe Luft schnappen. Nicht, ich bleibe jetzt hier sitzen und schnappe Luft, sondern ich gehe Luft schnappen. Wenn man irgendwie einen Konflikt hatte oder sehr gestresst ist gerade. Ne? Und das wissen wir instinktiv. Also jede Psychosomatikklinik hat in ihrem Programm immer Sport. Morgens, bevor es losgeht, morgens eine Stunde Frühsport. Ja, mindestens Waldlauf oder Nordic Walking oder das weiß man auch so.
Tischtennis.
Ne? Dass das gut tut. Ne?
Genau.
Und der Peter Levine, das ist ja, sagt euch das, was ist ein Traumatherapeut, der hat ja das auch sehr toll beschrieben in seinem Buch, das Erwachen des Tigers. Also wie die Tiere das auch machen. Also wenn die Tiere eine Konfliktsituation hatten, ne, dass die sich, oder eine Bedrohungssituation auch hatten, dann schütteln die sich ganz doll. Und man kann das auch selber machen, also wenn man selber in so einem Schreck ist oder in so einer starken Anspannung. Und es gibt dann so ein, irgendwann so ein unwillkürliches Zittern. Und dann entladen sich, entlädt sich das Nervensystem. Und das tut dann gut.
Ja, das tut
das ist dann heilsam. Mhm. Also in dem Sinne ist Bewegung für dieses Entladen total gut.
Es gibt ja auch, das da kenne ich mich gar nicht aus, ich habe das nur mal gehört, es gibt ja auch Zittern tatsächlich als Therapieansatz. Da ist es dann ähnlich.
Das ist daraus abgeleitet.
Ja.
Das ist dieses Unwillkür, dass dieses autonome Nervensystem aktiviert wird, so ein unwillkürliches Zittern. Das läuft dann wie einmal durch den Körper und dann lösen sich auch so Blockaden, die dann, das kann man auch versuchen. Also ich habe manchmal in Therapiesitzungen, wenn Menschen so dissoziieren, also in starken Spannungszustand geraten und wie so dissoziieren heißt, man ist wie so abgetrennt in dem Moment, ist die Hauptmaßnahme, stehen Sie einmal auf, schütteln Sie sich einmal, streifen Sie einmal Ihre Arme ab. Und dann gehen Sie einmal hier durch den Raum und dann stoppt das die Dissoziation. Hauptmittel, um die zu stoppen. Also Bewegung. Bewegung. Ich glaube, deshalb lieben wir auch Bewegung. Auch Tanzen.
Jein. Also ja. Ich finde schon so, also es gibt diesen banalen Spruch, Sitzen ist das neue Rauchen.
Sitzen ist was?
Sitzen ist das neue Rauchen.
Sitzen ist das neue Rauchen.
Und ich empfinde das eben so, dass viele in der Starre bleiben oder sitzen und andersrum kann ich einfach nur bestätigen, alle, die in die Bewegung kommen, auch wenn es ihnen total schwer fällt, es ist immer richtig. So, aber der Schweinehund oder wer auch immer ist da einfach irrsinnig groß. Also ich finde nicht, dass das für uns alle so natürlich ist, dass wir genau wissen, move your fucking ass und geh irgendwo hin, geh tanzen, mach das, mach jenes, ja wurscht, was man macht. Aber finde ich schon.
Ja, ist gut, wie du das sagst, weil es ist hieße, das wäre wichtig, das wieder ernster zu nehmen.
Genau.
Also wie Bewegung gut tut.
Genau. Ne? Also auch wenn Sport ausfällt, wenn der Sportunterricht als erstes ausfällt in den Schulen, kriege ich schon Kasper und denke, das kann ja nicht euer Ernst sein.
Ja, oder wenn die Kinder nicht mehr spielen gehen, ne? Sozusagen draußen auf dem Spielplatz, sondern Computerspielen. Ne? Das ist ja was ganz anderes. Also da fehlt das dann. Diese Form der, also auch für die Seele, ne? Also diese
Form Regulieren.
Der Regulation.
Ja. Genau.
Die fehlt.
Vielleicht kannst du uns auch noch ein, zwei Beispiele nennen, weil das, was du jetzt geschildert hast, berührt mich natürlich, könnte ich stundenlang hören. Und das sind aber ja vielleicht zum Glück eher ein bisschen Sondersituationen. Aber was heißt das für uns heute, die jetzt, jeder hat so seine Traumata, aber wie können wir da heute drauf schauen oder uns selbst auch begegnen, was eben unsere Bindungsfähigkeit angeht. Jedes zweite oder jede dritte Ehe, ich weiß nicht genau, wird geschieden. Es wird gebumbelt, getindert, will ich überhaupt gar nichts gegen sagen. Aber es ist ja an vielen Stellen, ich kenne auch keine Zahlen, aber ein großes sich durch die Beziehung klicken, das hat ja auch irgendwelche Gründe.
Also ich finde eins wichtig, also weil wir ja auch mit der pränatalen Psychologie jetzt angefangen hatten, dass man oder überhaupt mit der Familiensituation, in die man hineingeboren wird, aber auch die gesellschaftliche Situation, in die man hineingeboren wird. Also wie ist meine Geschichte an der Stelle?
Genau.
Also das finde ich einen interessanten Punkt, dass man sich das nochmal bewusst macht. Also was habe ich eigentlich gelernt? Ne? Also auch emotional gelernt. Was habe ich erfahren?
Aber aus der Schwangerschaft, also ganz viele wissen nicht, also auch in meinem Alter oder auch Klienten, wenn ich frage, wie war denn deine Schwangerschaft? Oh Gott, keine Ahnung.
Ja, dann kann man sie bitten, wenn es möglich ist. Das bitte ich dann auch Klienten. Da, wo es noch geht vielleicht, wenn es möglich ist, fragen Sie doch mal die Mutter oder andere Familienangehörige. Ne? Und dann kommen manchmal interessante, total interessante Informationen.
Ne? Aber viele, manche reden es auch schön. Nee, war voll einfach bei dir.
Ja, das auch. Ne? Aber wie gesagt, manchmal ist es total spannend, also was da plötzlich an Geschichten kommt. Ne?
Ah,
und
okay.
Dann kriegt man was eingeordnet. Ne? Das können richtig Aha-Erlebnisse sein, ne? Was man gar nicht wusste vorher. Ne? Und also das finde ich interessant, dass man sich selber versucht, so ein Stück kennenzulernen. Was habe ich eigentlich selber gelernt oder aufgenommen an Bindung, an Beziehung, an Beziehungserfahrung? Und dann finde ich, und wie habe ich darauf reagiert? Also wie bin ich damit umgegangen? Also was hat mich sozusagen zu dem Menschen gemacht, auf der Beziehungsebene, der ich jetzt bin? Und dann finde ich was total Wichtiges, Beziehung ist nicht etwas, was wir haben, sondern Beziehung ist etwas, was wir immer gestalten, auch aktiv gestalten. Und viele Menschen sagen jetzt zum Beispiel, ich habe eine, auch bei Paarbeziehungen, ich habe eine Beziehung. Ne? Ja, ich habe eine Beziehung. Gut, aber dann sich zu fragen, okay, und wie gestalte ich denn diese Beziehung eigentlich? Wie lebe ich die denn selber? Dass das was Aktives ist. Beziehung und Bindung ist was Aktives.
Schön.
Und viele Menschen, weil sie oft selber so Mangel erlebt haben, suchen vor allem, das zu bekommen, sozusagen. Mhm. Die Sicherheit zu bekommen, die Nahrung zu bekommen, die Zuwendung bekommen, was alles legitim ist. Aber Beziehung, das ist eben nur 50%. Und die anderen 50% ist, ich gestalte Beziehung.
Sind das heute die Themen? Oder begegnet das ist, dir das ja, viel?
Bei Trennungen, also bei wenn Paare heftige Krisen haben, ist das ganz oft so. Ja. Dass es so ein oft aus so eine Suche ist, aus einem das, was ich brauche, das zu suchen bei dem anderen.
Ja.
Und das wird dann projiziert auf den anderen. Mhm. Der andere ist dann schlimmstenfalls gute Mutter oder guter Vater, was er ja nicht ist. Ist ja ein Partner oder eine Partnerin.
Oder dann eben negative
oder Mutter. Oder negative Mutter, negativer Vater. Ne? Und aber dass sozusagen unterschätzt wird, wie viel wir selber beitragen können. Mhm. Dadurch werden auch die eigenen Fähigkeiten unterschätzt. Ne? Mhm. Also die eigene Liebesfähigkeit meinetwegen. Mhm. Und Liebe ist was Aktives. Liebe ist nicht einfach, es passiert, sondern es ist was Aktives, es ist was
ein Tu-Wort.
Gebendes, was Resonanz hatten wir vorhin, ne? Resonanz geben, gestalten, aktiv sein. Mhm. Also das finde ich was ganz Wichtiges, was Beziehungen angeht. Ne? Mhm. Und dann finde ich wichtig, wir haben ja dann Beziehung zu anderen Menschen und wir haben ja auch eine Beziehung zur Welt, also wenn wir das ein bisschen größer fassen sozusagen. Und zum Beispiel dieses pränatale Thema ist ja das Thema Urheimat eigentlich. Ne?
Urheimat?
Also Urzuhause. Mhm. Das ist das erste Zuhause, was wir erleben.
Ja. Ne?
Das allererste Zuhause.
Die Gebärmutter.
Ne? Die Gebärmutter, die mütterliche Beziehung, die elterliche Beziehung, die Familie für das ungeborene Kind ist die allererste Heimat. Ne? Mhm. Von daher trägt dieses pränatale Thema auch das Thema Verwurzelung und Beheimatung. Ne? Und dass die Seele ein Recht hat oder eine Bedeutung hat oder eine Relevanz hat. Ne? Und da finde ich zum Beispiel auch wichtig zu gucken, wie ist dann die Beziehung, also wie wird das gestaltet sozusagen im Umfeld, ne? In der Gesellschaft, im nächsten Kreis. Also nicht nur mit den unmittelbaren Freunden oder Partnern, sondern wie ist die Beziehung zu den nächsten
in der Ebenen, Gemeinschaft.
In der Gemeinschaft, in der Gesellschaft. Ne? Also wie wird da mit Beziehung umgegangen, ne? Überhaupt? Mhm. Ne? Also wie viel Relevanz kriegt die Seele denn überhaupt? Ne? Mhm. Und wir können natürlich sagen, ja, wofür brauchen wir die Seele? Brauchen wir doch vielleicht gar nicht. Könnte man ja sagen, ne? Aber ich glaube, es macht uns auch zu Menschen, dass wir beseelte Wesen sind, ne? Und dass wir das brauchen. Ne? Und also ich finde, es gibt viele Felder, wo es für mich erschreckend immer mehr abgetrennt wird, immer mehr abgespalten wird eigentlich, ne? Das Seelische und das Rationale zum Beispiel. Ne? Dass die Rationalität sich immer mehr betont. Also in Schulen merkt man das zum Beispiel auch. Ne?
Ach so, okay.
Zum Beispiel in der Corona-Zeit, ich sag mal ein Beispiel, in der Corona-Zeit, ne, war es ja so, das habe ich viel mitbekommen von den Kindern, von Klienten, Klientinnen, dieses ganze Homeschooling und der Leistungsanspruch, der blieb eigentlich aufrechterhalten. Ne? Also die Kinder hatten zum Teil 5 Stunden Homeschooling, hieß es ja so schön modern, furchtbares Wort, finde ich. 5 Stunden Homeschooling und dann noch Hausaufgaben. Also ich habe ein Patenkind, da war das so, bei der, ne? Ein unglaublicher Druck, ohne Kontakt, ohne nur digitalen Kontakt, ja, am Bildschirm. Und ich fand, für die Kinder wurde diese ganze seelische Befindlichkeit, ne, wie es denen ging, dass die keine Kontakte hatten, das spielte einfach keine Rolle. Ne? Es wurde nicht erwähnt, wurde nicht thematisiert, wurde nicht. Da hat man sich gewundert, es gab im März eine Studie, jetzt März diesen Jahres, eine Studie, die war interministerial, also von verschiedenen Ministerien von der Bundesregierung. Ich glaube, Pädagogisches und Sozialministerium und Medizin, Gesundheitswesen, verschiedene Ministerien mit der DRK zusammen über die Gesundheit psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Mhm. Und da haben sie gesagt, dass 60% aller Kinder und Jugendlichen
psychische
Störungen haben und Therapiebedarf haben. Mhm. Das war direkt nach Corona, ne? Also im März war die Studie. Und Man braucht sich eigentlich nicht wundern, weil das ist einfach, also da merkt man das, finde ich, also wie das abgetrennt wird. Ja. Und ich habe mal einen Film gesehen von einer, das habe ich auch in dem Buch erwähnt übrigens, ist schon älter der Film, von einer dänischen Schule, also einer Reformschule in Dänemark, also über Reformschulen in Dänemark. Und da hat die Direktorin im Interview gesagt, also mein oberstes Ziel ist, dass die Kinder sich hier seelisch wohlfühlen und zu Hause fühlen in dieser Schule. Mhm. Und dann an zweiter Stelle kommt das Lernen. Und wenn das gegeben ist, daran, das machen wir als erstes. Und wenn das sozusagen installiert ist, dann ist das Lernen wichtig.
Na, das kommt ja von alleine dann. Also Kinder wollen ja lernen.
Und das sagt ja auch Gerald Hüther, den ich sehr schätze.
Der auch.
In dem anderen Buch.
Sein Name tauchte irgendwo auf.
Genau. Bei dem anderen Buch hat er so ein kleines was geschrieben noch. Der ja auch sagt, wenn wir Angst haben, können wir nicht lernen. Nee. Wenn wir uns unsicher fühlen, suchen wir vor allem nach Sicherheit. Aber wir können nicht Lateinvokabeln lernen. Ja, ich glaube, da ist viel zu tun. Ne? Ich finde, die Seele, das Seelische braucht fast wie eine Rehabilitation in unserer Kultur. Ne? Ich finde, das hat richtig ein bisschen in Gefahr, so erlebe ich das, ne? Als Psychotherapeutin.
Nochmal jetzt anders durch Corona?
Nicht durch Corona. Das wurde nochmal deutlich in der Corona-Zeit. Nicht durch Corona. Hm. Das ist schon länger so. Also wie das Schulwesen ist, wie die Umgang ist, ne, untereinander, wie das, die Trennungsrate, hast du angesprochen. Ne? Lernt man auch nicht. Wo lernen wir Beziehungen? Ne?
Naja.
Könnte man in Schule und Kindergarten schon lernen. Ne? Gibt es auch Ansätze, Versuche, ne?
Ja.
Klassenrat, gibt tolle Versuche, finde ich. Klassenrat, Schulsozialbegleiter, ne? Aber es sind auch die ersten Stunden, die geopfert werden.
Ja.
Wenn dann. Ja, von daher finde ich auch euren Podcast ganz toll an der Stelle. Weil der plädiert ja auch für unbedingt. Ist ja auch ein Plädoyer für die Gefühlswelt des Menschen.
Ja, der Satz sitzt noch bei mir drin gerade. Also die Seele braucht eine
Rehabilitation.
Ich kann das Wort nicht mehr aussprechen.
Rehabilitation. Finde ich schon.
Ja. Was das können wir denn selber tun? Also ich fand schon sehr wichtig, was du gesagt hast, was bei Paaren passiert, warum Paare sich trennen, weil sie dauernd beim anderen was suchen, was sie sich selber erstmal vielleicht geben müssten, beziehungsweise ja einen Schritt weiter zurückschauen müssen, was habe ich nicht bekommen und was suche ich fälschlicherweise bei meinem Partner oder meiner Partnerin. Und wir versuchen auch immer ein bisschen, also wir können sehr viel inspirieren, also das schreiben uns oder sagen auch uns unsere Hörer und Hörerinnen, aber nicht jeder, das ist ja auch nicht für jeden nötig oder das Wichtigste, aber wer jetzt nicht zur Therapie geht, aus welchen Gründen auch immer, was hast du so für Tools, um sich mehr zu fühlen oder sich mehr zu trauen, in die Selbstermächtigung zu kommen, aus dieser Ohnmacht raus? Was sind so die Sachen, die du auch deinen Klienten mitgibst?
Also erstmal finde ich überhaupt so ein Grundvertrauen in die eigenen seelischen Kräfte. Ne? Weil auch wenn uns das aberzogen wurde oder verboten wurde oder wir verstört wurden durch Erfahrungen, wir haben das ja. Es ist wir haben das Herz, wir haben Herz und Seele sozusagen. Mhm. Geist, Herz und Seele, auch Geist gehört dazu, finde ich. Das haben wir und wie ein Grundvertrauen, dass das auch nicht zerstört werden kann, also dass das in uns ist. Ne? Und dass das richtig so eine Berechtigung nochmal kriegt. Ne? Also so ein Zuspruch auch und ein Interesse auch von uns selber. Aber auch ein Kontakt mit anderen. Das wäre wieder das mit der Resonanz, ne? Dass wir Resonanz geben und Resonanz bekommen. Ne?
Und uns auch Räume suchen.
Räume suchen.
In denen wir Resonanz bekommen.
Wo wir Resonanz bekommen.
Und man muss sich dann manchmal auch trennen.
Ja.
Auch von Freundeskreisen oder von was auch immer, Job, keine Ahnung. Also da finde ich eben auch ganz wichtig, dieses sich da selbst auch ernst zu nehmen.
Genau. Also sich diese, ne, dieses dieses Vertrauen in diese Urkräfte, finde ich, des menschlichen Daseins sind es eigentlich. Nicht nur des Menschlichen, auch Tiere und Pflanzen sind ja beseelt. Überhaupt der Lebendigkeit, diese sich, also da wieder dieses Vertrauen, da mal auch hinzuspüren, hinzugehen, ne? Bewusst vielleicht, ne? Dass das etwas ist, was uns eigentlich nicht genommen werden kann. Ne? Auch wenn wir noch so, wenn es noch so viel Bedingungen gibt, die vielleicht schwierig sind, aber das sind, es gehört zu unserem Menschsein, zu unserem unserer Wesenheit sozusagen. Mhm. Und das wieder, das zu stärken auch, auch bei anderen zu stärken. Ne? Mhm. Bei uns selbst stärken, bei anderen stärken. Ne? Es ist ja auch, sagen wir mal, auch die, der Rückgang der Religion ist ja auch, da gehen ja Räume verloren. Ne? Ich bin jetzt kein großer
Religionsliebhaber,
darum geht es mir nicht, aber da gehen Räume verloren, die beseelt sind für viele Menschen. Ne? Oder die, die mal beseelt waren. Vieles ist auch, weiß ich, wissen wir ja alle, ganz schief gelaufen und wurde missbraucht und so. Aber darum geht es jetzt nicht. Also überhaupt die, der Zugang zu...
Es geht um das Beseelte
Der Zugang zu beseelten Räumen. Ne?
Rückschrittlich.
Also dass man Räume überhaupt darauf achtet, dass man Räume beseelt gestaltet. Und das überall, wo wir sind. Also es ist... Es kann mein Büroraum sein. Es kann, ob ich mir eine Blume hinstelle zum Beispiel. Ne? Oder es kann... Oder eine Kerze oder ich musste einmal so lachen, ich erzähle mal eine Anekdote. Ja. Ich hatte einen Vortrag von dieser anderen Thematik von der Nachkriegszeit und war, hatte mir angewöhnt, bei diesen Vorträgen habe ich immer eine Kerze mitgenommen und habe die immer aufs Podium, also aufs Pult gestellt, ne? Sozusagen. Weil ich das wichtig fand, weil es ja nicht so leichte Themen sind mit dieser Kriegszeit und Nachkriegszeit und NS-Zeit. Dass man irgendwie so etwas hat, wo man sich drauf. Habe ich den Leuten auch gesagt, ne? Wenn sie merken, sie finden es so schwer, gerade das Thema. Deshalb habe ich die Kerze mit. Ne? Das ist wie so ein Lebenslicht. Ne? Und dann war ich in einem, war ich in Bottrop. Ich war noch nie in meinem Leben vorher in Bottrop, da im Ruhrgebiet. Da war, hatte ich so eine Veranstaltung in einem Museum, Christian-Albers-Museum. Und das war in diesem Museumsraum sozusagen. Ne? Das war auch gleichzeitig so ein Veranstaltungsraum. Und dann hingen überall ja die Bilder an den Wänden. Und dann habe ich wie immer meine Kerze ausgepackt und habe die angemacht, aufs Podium gestellt und noch Blumen dazu. Das war auch, um es zu beseelen sozusagen, obwohl der Raum durch die Bilder auch beseelt schon war. Wusste ich ja vorher nicht. Und dann habe ich die Kerze angemacht und dann sprang der Veranstalter auf und raste nach vorne.
Feueralarm.
Also sie müssen sofort ausmachen, die Sprinkleranlage. Die geht, wenn wir hier Rauchentwicklung haben, dann kann die Sprinkleranlage los. Und haben wir uns dann auch noch mal total beömmelt. Ich habe gesagt, ja, wusste ich nicht, Entschuldigung, machen wir aus, müssen wir es anders jetzt machen, aber habe ich nochmal den Sinn erklärt. Ich sage, ich finde es so wichtig, dass wir sozusagen etwas Haltgebendes haben und sei es nur eine Kerze. Ist ja ein uraltes Symbol, Kerze. Ist Licht, ist Wärme, ist Verbindung. Und das war so eine witzige Situation. Also
vielen Dank für das Beispiel. Mich hat kürzlich eine sehr ähnliche Situation ereilt. Die erzähle ich euch aber am Ende, wenn wir durch sind.
Also.
Von daher.
Ja, aber um es auch nochmal traurig als Beispiel zu sagen, ein Kollege von mir, der hat in einer Klinik gearbeitet und hatte da eine Trauergruppe gemacht. Ne? Und hat natürlich immer auch eine Kerze angemacht, Trauergruppe, ne? Für die Patienten. Und irgendwann kam der Erlass, dass die Kerze nicht mehr erlaubt ist, wegen der Brandgefahr. Ne? Und das meine ich, also das ist dann so, und der war völlig fertig, dass er das nicht mehr durfte.
Krankenhäuser, das kam eben bei mir auch. Krankenhäuser sind ja auch nochmal eine ganz andere, dürfen ja auch auf vielen Stationen keine Blumen mitgebracht werden oder keine Erde oder was auch immer wegen Keimgeschichten. So. Und jetzt weiß man aber eigentlich auch, dass der Blick ins Grüne und auf etwas gut Beseeltes, was mit dem auch dem menschlichen Heilungsprozess einfach macht. Aber ob da jetzt einzutauchen würde zu weit geben. Also wo finden wir die Balance zwischen dem Rationalen, was ja auch seine Daseinsberechtigung hat an ganz vielen Stellen und aber auch dem Herz, dem Beseelten.
Genau. Und wo ist es möglich? Also das war ja die Frage, was können wir tun auch? Ne? Und ich finde, da können wir zum Beispiel richtig auf die Suche gehen. ein bisschen forschen gehen. Ne? Ja. Also wie könnte man das gestalten? Ne? Wie könnte man dazu beitragen, dass auch Räume, auch konkrete Räume, aber auch menschliche Räume, dass die beseelt sind? Ne? Und wie kann ich selber dazu beitragen? Mhm. Ne? Das ist wichtig.
Ich finde, du gibst ja am Ende deines Buches auch ein paar Hinweise, wie man, da habe ich eben nochmal nachgeschlagen, wenn wir darüber, also jeder, der die Inspiration sucht, dem ist das Buch wirklich sehr ans Herz gelegt, Wortspiel. Mhm. Es gibt es nicht mehr zu kaufen, aber als E-Book gibt es
es noch.
Als E-Book gibt es es noch.
Ja.
Und wer es gar nicht als E-Book lesen kann, sondern unbedingt eine Printausgabe braucht, der meldet sich bitte unbedingt bei uns. Vielleicht können wir da noch das ein oder andere erreichen. Mhm. Oder vielleicht gibt es irgendwann noch mal eine neue Auflage.
Das müsste man den Verlag fragen. Das andere gibt es noch. Also das andere ist jetzt in der 20. oder 18. Auflage schon.
Mhm. Wahnsinn.
Die seelische Trümmer, ne? Das ist sehr angenommen. Und,
vielleicht dürfen wir da an einer anderen Stelle dich noch mal zu uns nach Hamburg einladen.
Ja.
Dass du zu dem Thema nochmal.
Ja, ich habe einen Hinweis.
Weil es greift ja auch ineinander über. Wie wir auch jetzt, also das eine bedingt das andere. Ich liebe dieses Beispiel, also ganz kurz, ich habe dich unterbrochen. Ich war ja schon ich habe das schon ein paar Mal im Podcast gesagt, die Vorstellung, dass ich schon in meiner Mutter angelegt war, als sie im Bauch meiner Oma war. Also zumindest ein Teil von mir, irgendwas als Eizelle, als eins von irgendwas. Das finde ich, also. Ich war dabei.
Ja. Ist das Krieg. Nicht ein Wunder, ne?
Ja,
also was für ein Wunder.
Es ist ein Wunder, aber es ist
ein Wunder des Lebens.
Also es ist auch ein. Ich bin nicht überrascht, warum bestimmte Situationen, die heute gar nichts mit mir zu tun haben und die auch nicht auf mein Erleben in dieser Zeit, auf dem jetzigen, also meiner Geburtszeit quasi hier zu tun haben, die trotzdem was mit mir machen und die trotzdem so eine starke Resonanz in mir hervorrufen, dass da muss es irgendwie noch mehr geben. So, ich finde das faszinierend. Und wie gesagt, das Buch war jetzt natürlich für mich auch nochmal besonders als momentan werdende Mutter zu lesen. Mhm. Und du schreibst das aber auch ganz toll. Es ist eigentlich, also schreibst du hinten, da gab es einen Satz, es ist für jeden relevant.
Genau.
Weil jeder ist geprägt von diesen Erfahrungen. Von diesen Erfahrungen im Mutterleib. Mhm. So, wie war das denn?
Mhm.
Ich finde, du nimmst auch noch mal ganz toll, das wollte ich noch mal sagen, die Väter auch noch mal in dem Buch, über die haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Auch noch mal mit rein. Mhm. Also auch da ist es ganz, sehr, sehr, sehr spannend zu lesen.
Vielleicht ein Punkt, der ich auch da hinten ist, bei der Ermutigung irgendwie, ne? Das finde ich immer wichtig, das sage ich oft auch Klienten, Klientinnen. Also wenn man sich zum Beispiel ungewollt fühlte, in seiner Geschichte, ne? Oder sehr abgelehnt. Es gibt ja viele Menschen auch, die sich abgelehnt fühlten in ihren Familien. Dass man sich nochmal so bewusst macht, dass das Leben größer ist. Ne? Also das Leben hat einen gewollt, sonst wäre man nicht am Leben. Ne?
Ja.
Also das Lebensprinzip ist da, lebt in mir. Ne? Und nicht nur der Elternwille oder Unwille, eher Unwille vielleicht, dann, lebt in mir, und sondern das Leben hat mich gewollt. Und das finde ich was Größeres. Und das ist auch so ein Vertrauen in Lebenskräfte dann, ne, die wir alle haben, in uns haben. Sonst wären wir nicht am Leben.
Mhm. Ja.
Mhm.
Ja. Ganz schön.
Mhm.
Ich glaube, damit können wir schon wieder rausgehen.
Ja. Also ich würde mir eine Neuauflage wünschen. ich würde mir eine Neuauflage wünschen.
Ja, und liebe Tina, normalerweise räuchern wir. Aber ab und zu.
Die Schale hat es heute nicht nach Mölln geschafft.
Genau, ab und zu, was ja gar nicht so oft vorkommt, reisen wir ja zu unseren Gästen und dann bleibt die Schale irgendwo hängen. Aber wir sitzen an so einem heiligen Ort hier. Deswegen, ich glaube.
Und wir haben die Kerze auf dem Tisch.
Wir haben die Kerze auf dem Tisch.
Auspusten und den rausnehmen.
Ohne Sprinkleranlage.
Genau. Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch für euer Interesse.
Ja, das ist.
Und euer Engagement vor allem auch mit diesem Podcast. Ja. Das ist auch ein Engagement, was ihr macht.
Das stimmt.
Aber auch dem Leben dient.
Ja, aber wir sind ja geleitet von wem oder was auch immer. Schön. Und ja, es geht leicht und will genauso sein. Ja, vielen Dank, dass du bei uns bist.
Vielen, vielen Dank, Bettina Alberti. Und noch ein kleiner Nachsatz für alle, die Lust haben, sich außerhalb von dieser Stunde mit uns auszutauschen. Wir sind präsent auf Instagram. Unser Account heißt gefühlsecht mit UE-Podcast. Und wir machen auch regelmäßig das, was die Magie, die hier jetzt gerade im Gespräch entstanden ist, teilen wir regelmäßig in Get-Togethers mit Hörern, Zuhörern und unseren Gästen. Und mehr dazu findet ihr auch auf unserer Instagram-Seite gefühlsecht-podcast.
Und wir freuen uns, wenn ihr uns beim Gelingen des Podcasts unterstützt. Dafür haben wir euch ein PayPal-Konto eingerichtet mit dem Namen gefühlsecht mit UE.